Morgen zusammen. Ich habe diese Predigt überschrieben, wo Gott seine Sorgen hat. Und ich weiß gar nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass Gott Sorgen hat, die er nicht einfach so lösen kann, die er nicht einfach mal mit einem Fingerschnipp weglöst und damit sind sie aus der Welt. Wenn Gott Sorgen hat, dann könnte er sie ja einfach so wegmachen, aber das tut er nicht. Und diese Geschichte zeigt uns, wo Gott seine Sorgen hat, nämlich an zwei Stellen hier in dieser Geschichte wird das deutlich. Einmal gibt es die vielen, vielen Menschen, die Gott nicht kennen und die, wie es hier heißt, die weder wissen, was rechts und links ist oder gut und böse unterscheiden können. Sie sind verloren, sie sind orientierungslos. Jesus sagt, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist Gottes große Sorge, dass es so viele Menschen davon gibt und das möchte er nicht. Er will das ändern. Und dann hat er noch eine andere große Sorge, die in dem Jona-Buch hier deutlich wird, nämlich die Sorge um seine eigenen Mitarbeiter, die uneinsichtig, selbstverliebt und selbstgerecht sind. Ja, wo und wie kämpft Gott? Und wir sehen das, wie er das tut in dieser Geschichte, wie er darum ringt. Was ist Gottes Ziel? Es wäre jetzt sehr interessant, mal die Mikros freizugeben. Und jeder könnte mal sagen, was ist denn wohl Gottes Ziel, das Ziel, die Absicht dieses Jona-Buches? Ich glaube, das hervorstechendste Ziel dieser Geschichte ist, dass Gott inszeniert, alles Mögliche inszeniert, von einem Fisch über ein Rettungsschiff bis hin zu einer Rizinusstaude, die seine Mitarbeiter irgendwie umkehren lassen, also die sie dazu bewegen, sich zu bekehren. Also in dieser Geschichte bekehren sich eigentlich alle bis auf Jona. Selbst Gott bekehrt sich und verschont dann Ninive. Aber ich glaube, dass Gottes Absicht ist, dass wir alle einstimmen in seinen Jammer um diese Welt. Das möchte er mit Jona auch, dass wir Ja sagen zu Gottes Jammer um die verlorene Menschheit. Und das ist, glaube ich, die Botschaft dieses sehr dramatischen Buches, dass Gott uns sagt, ich stehe ja auf deiner Seite, ich bin ja für dich. Ich bin gar nicht gegen dich, aber ich bin auch nicht gegen die anderen. Ich bin für jeden Einzelnen. Gott ist gut zu Jona und er ist gut zu Ninive. Er will uns retten aus unserer Einsamkeit, aus unserer Verdrehung in unsere eigene Egozentrik. Er will aus der Spirale von Verletztheit und Verletzen herauslösen. Jona drückt das hier sehr deutlich aus, worum es geht, wenn er in Vers 2 sagt, ich habe es ja von Anfang an gewusst. Er sagt es eigentlich negativ, aber eigentlich ist das Bekenntnis Israels im Alten Testament, nämlich du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch. Gott sucht Verbündete seiner Liebe. Und in Jona findet er ihn nicht, einen Verbündeten. Aber das Neue Testament sagt zum Beispiel, Gott ist Liebe in Person. Er ist wesenhaft Liebe. Also es ist sein Wesen, es ist seine DNA sozusagen. Und Jona hat das voll geblickt. Das muss man schon sehen. Er hat das verstanden. Jona hat gecheckt, dieser Gott wird sich bekehren. Wenn ich denen das Strafgericht androhe, wird er sie letztendlich verschont. Ja, eigentlich hat Jesus Christus nichts anderes gebracht als genau das. Er ging zu den Armen, er ging zu den Ausgestoßenen, er brachte ihnen die Zuwendung Gottes, er erbarmte sich über die Leprakranken, er berührte die Unberührbaren, er infizierte sich an ihrem Tod, um ihnen Heil und Heilung zu bringen. Und er erzählte von Gott. Er erzählte, dass Gott sich danach sehnt, dass seine Menschen umkehren und sich ihm zuwenden, dass sie ihm gehorchen und dass sie dadurch zum Leben, zum echten Leben kommen. Er erzählte von dem Vater mit den zwei Söhnen, der liebende Vater, der sich ein Loch in die Tasche freut, dass sein verlorener, sein abgehauener Sohn zurückkommt. Der war tot und ist für ihn lebendig geworden. Und dieser Gott, so erzählt Jesus, oder dieser Vater, ist sich nicht zu schade, dann auch hinauszugehen zu dem älteren Sohn, der immer daheim geblieben war und sehr brav und anständig war, aber der nicht mitfreuen, der sich nicht mitfreuen kann an der Rückkehr seines verlorenen Bruders. Er kann da nicht einstimmen. Und der Vater ringt um ihn. Er bildet sozusagen eine Rettungsgasse in dem emotionalen Stau seiner Verpflichtungen. Aber man merkt, das Herz dieses daheimgebliebenen Sohnes ist so hart geworden wie Beton, wie so ein Betonfundament, auf dem inzwischen auch schon einige sehr unansehnliche Objekte gewachsen sind, wie Recht, Gläubigkeit, wie Verachtung, wie Missgunst. All das ist in seinem Herzen gewachsen und der Vater hat alle Mühe, jetzt hier den Sohn umzustimmen und ihn einzuladen in seine Freude. Ich glaube, diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen ist und dem liebenden Vater ist eigentlich genau die gleiche Geschichte wie hier bei Jona und Ninive, wie Gott sich ringt um Jona und wie er sich bemüht um Ninive und wie er einen Unterschied machen will. Und das ist in dieser Geschichte, die Jesus in Lukas 15 im Neuen Testament erzählt, eigentlich genau ähnlich. Auch diese Geschichte übrigens endet mit einer Frage und bleibt offen. Das Jona-Buch ist das einzige Buch der Bibel, das mit einer Frage endet. Warum wohl? Jesus hat einmal über Jona gesprochen. Und zwar war das eine Situation, da haben die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen und sagen, Jesus, jetzt beweis doch noch einmal, dass du der Sohn Gottes bist. Mach mal ein Wunder, gib uns ein Zeichen, dass wir wirklich glauben. Und da sagt Jesus ziemlich hart, ich werde euch kein anderes Zeichen mehr geben als das Zeichen des Jona. Und das Zeichen des Jona, damit meinte er, wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war und dann wieder an Land kam, so wird der Menschensohn, also da spricht er immer so über sich selber, so wird der Menschensohn auch 3 Tage im Bauch der Erde sein, sagt er. Also er wird tot sein und er wird nach 3 Tagen auferstehen. Das ist das Zeichen des Jona und etwas anderes will er ihnen nicht mehr geben. Interessanterweise, wie bei Jona, passiert das auch bei Jesus. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, kommt der Heilige Geist an Pfingsten zu den Jüngern. Sie predigen das Evangelium und es kommen Tausende zum Glauben an Jesus. Genau wie bei Jona. Das gehört auch dazu, zu diesem Zeichen des Jona. Dass Tausende zu Jesus oder zu Gott kommen. Ich habe diese Predigt ja nun genannt, wo Gott seine Sorgen hat. Und hier in Kapitel 4, da kommt es mit Macht heraus. Man könnte so sagen, ich habe das bei euch gelesen, das ist wie so eine Wummstüte im Alten Testament, was hier gerade so abgeht in Kapitel 4. Also ich finde das eine echte Wummstüte, nämlich dass Gott sagt, ich erbarme mich über die Menschen, die mich nicht kennen, die bisher nichts von mir wissen wollten, die auch nicht danach gefragt haben, ob ich sie retten will. Ich tue es, ich rufe sie und lade sie ein zur Vergebung. Und das Zweite, was er hier deutlich macht, was hier so mit Macht kommt, dieser störrische Prophet, der diese Wende Gottes nicht will. Er ist stinksauer, weil Gott die Feinde Israels nicht vernichtet. Und das ist Gottes große Sorge, dass wir seiner Gnade und Treue, seiner Vergebung nicht mehr folgen können. Und dass wir sie nicht weitergeben können. Dass wir sagen, ja gut, wenn der mich um Vergebung bittet, dann will ich das auch nicht. Okay, dann lieber nicht. Dann klären wir das erstmal gar. Also wir geben die Vergebung nicht unbedingt immer weiter. Und das ist eine große Sorge, die Gott hat. Gott möchte aber, dass seine Mitarbeiter, seine Nachfolger, und so nennen wir uns ja als Christen, dass sie einstimmen in die Liebe Gottes zu denen, über die wir oder andere die Nase rümpfen. Wie der zweite verlorene Sohn, der daheimgebliebene, der sich freuen soll, dass sein verlotterter Bruder nach Hause gekommen ist und dem dann das gemästete Kalb geschlachtet wird. Da gibt es dann Steaks und Rinderhack. Und vielleicht kommt ja daher unser Ausdruck heute, dass der Verlorene oder dieser ältere Sohn dann gesagt hat, ich glaube, es hackt. Und dass er dann nicht reinkommen wollte in diese Feier. Wie auch immer, es ist unsere Aufgabe, über dieser Geschichte hineinzukommen in das Jammern Gottes über diese Welt. Und das Gejammer dieser Welt nicht wegzuschieben, sondern Ja zu sagen zu dem, dass Gott sich auch vor Liebe sein Herz zerreißen lässt und ihm wirklich jetzt oder uns, den Menschen, nahe kommt. Und dass es ihm schier wirklich das Herz zerreißt, wenn diese Menschen um uns herum ihn nicht kennenlernen und nicht gerettet werden. Und ich glaube, da müssen wir als Christen immer wieder und vielleicht auch jetzt nochmal ganz neu umkehren in unserem Denken und dieser Einladung Gottes zu folgen, dass wir in die Liebe an diese Welt hineinkommen. Das Elend dieser Welt, ob in einer Pandemie, ob in Kriegen, ob in persönlichem Elend und Leid in unseren Familien, wie auch immer, das ganze Elend dieser Welt kommt durch die Trennung von Gott. Weil Menschen verloren sind, weil sie nicht im Frieden mit Gott leben, darum sind sie zerrissen und orientierungslos. Und deswegen liegt alles daran, dass Menschen Jesus kennenlernen, denn Gott hat Jesus als das Rettungsschiff geschickt und hat gesagt, nur wer Jesus Christus kennenlernt, der wird gerettet werden aus der Verstrickung, aus seiner Schuld und heraus aus der Verlorenheit. Nur bei Jesus gibt es diese Rettung. Jesus hat selber gesagt, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, also die sich für fit und gerecht und so halten, die brauchen keinen Arzt. Aber ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Und die Frage, die ich euch heute gerne stellen möchte, ist die Frage, wo berührt uns diese Geschichte von Jona? Und ich möchte euch dazu nochmal den Jona so ein bisschen vor Augen malen, dass wir ihn anschauen. Er ist, wenn man so will, einer der erfolgreichsten Prediger der Geschichte. Stellt euch das mal vor. Der hat im Hebräischen stehen hier 5 Worte. Also der hat nur 5 Worte. Der hat so minimalistisch gepredigt, wie man nur kann, weil er überhaupt keinen Bock darauf hatte, durch Ninive zu tigern und denen das Gericht Gottes anzukündigen. Aber er hat es auf 5 Worte begrenzt. Und diese 5 Worte reichen aus, damit 120.000 Menschen in Sack und Asche kriechen und Gott anflehen, er möge ihnen doch bitte vergeben. Und jetzt scheint Gott das zu tun und Jona ist stinksauer. Er kocht innerlich vor Zorn und Wut, weil er ja von Anfang an wusste, dass Gott so handeln würde. Und da sagt er, das mit der Barmherzigkeit und mit dieser Gnade, das ist nichts für mich, das ist was fürs Müttergenesungswerk, aber nicht für mich. Das will ich nicht hören oder nicht unterstützen. Außerdem, Jona war ziemlich recht gläubig, also auch rechtgläubig, glaube ich. Also ein glaubensstarker, strenggläubiger Fundi, würden wir vielleicht heute sagen. Und das hatte der schon mit der Muttermilch aufgesogen. Wir Israeliten, wir sind richtig und wir sind gerecht und die da draußen, die eben nicht. Und darum haben wir die Gnade Gottes, die Güte, die Gott über uns ausschüttet, auch eigentlich verdient, aber die anderen haben sie eben nicht verdient, die haben eigentlich das Gericht. Und jetzt kommt Gott und versucht seinem Mitarbeiter zu sagen, hör mal Jona, mein lieber Freund, das mit dem Gericht, ja, das stimmt. Ich werde richten über alle, die nicht an mich glauben wollen. Aber, weißt du was, ich will das gar nicht. Es ist überhaupt nicht meine Absicht, das zu tun. Ich möchte viel lieber, dass die anderen gerettet werden. Dass sie Frieden finden auf dieser Erde und endlich aufhören und auf mich hören und ihre Kleinkriege einstellen. Ich bin doch für euch Menschen, auch für die anderen übrigens, und nicht nur für dich und für dein Volk. Ich bin auch für die, die nichts von mir wissen wollen. Und ich will sie gerne retten. Jona, verstehst du das nicht? Ich glaube, er versteht es, aber er will es nicht wahren. Und jetzt habe ich mal 4 oder 5 Typen. Mal gucken, wie viel es werden. Ich glaube, es sind 4, aber vielleicht kann man auch sagen, der letzte ist 2. Typen, wie Jona heute vielleicht bei uns aussehen können. Erster Typ Jona im 21. Jahrhundert. Könnte vielleicht der sein, der sich nach so einem Gottesdienst draußen mit einem anderen Bruder unterhält und die sich vielleicht 1,5 Stunden darüber diskutieren können, unterhalten können, ob diese Geschichte von Jona jetzt eigentlich historisch so passiert ist oder ob sie von irgendjemand so konstruiert wurde. Und dann kann man so Glaubenssätze aufstellen und sagen, nur wenn wir glauben, dass diese Geschichte historisch ist, weil sie ja in der Bibel steht, nur dann, wenn du das glaubst, dann kannst du auch zu uns gehören oder gerettet werden. Und ich finde solche theologischen Diskussionen durchaus wichtig. Aber wenn wir darüber vergessen, dass wir mit solchen Diskussionen über die Richtigkeit von Theologie eine Hürde aufbauen, den Menschen, die das noch gar nicht so sehen können, dann steht unsere Richtigkeit über unserer Liebe. Und das macht die ganze Geschichte fragwürdig. Das wäre zum Beispiel so eine Geschichte. Jona Typ 2, vielleicht so. Das sind die, die ihren Sonntagsgottesdienst über alles lieben und die von ganzem Herzen solche wunderschönen Lieder singen, wie wir das auch eben getan haben, die sich daran freuen, aber die über dieser Freude an der Heiligkeit so eines Gottesdienstes vielleicht ihre alleinerziehende Nachbarin vergessen, die eigentlich so viel am Hals hat und mit ihren Kindern nicht fertig wird. Und die nicht mal auf die Idee kommen, da mal rüber zu gehen und zu sagen, hör mal, kann ich dir mal die Kinder für 2 Stunden abnehmen oder kann ich dir in irgendeiner Weise mal helfen? Das wäre auch so Typ Jona. Oder ein dritter Typ. Christen, die vor lauter heruntergeschluckter Wut depressiv werden. Wir haben es gehört, Jona wollte lieber sterben, als diese Geschichte weiter mit ansehen zu müssen. Er war stinksauer und trotzdem wurde er depressiv. Und es ist manchmal so, dass Depressionen heruntergeschluckte Wut sind. Wut, die man nicht eingesteht. Okay, das war jetzt nicht Jonas Problem, aber ich glaube, dass es viele Christen gibt, die eher so sagen, wir dürfen ja keine negativen Gefühle zulassen und die dann ihre Wut und ihre Verzweiflung oder ihre Bitterkeit in sich reinfressen und irgendwann kommt das, diese unterdrückte Aggression in einer Depression heraus. Könnte sein. Ein Freund von mir arbeitet bei der Hohen Mark, das ist so eine psychosomatische Klinik in der Nähe von Frankfurt, wo viele Christen hingehen. Und er sagt, bei uns kommen etliche Christen, die sagen, ich habe keine Wut. Nee, ich bin völlig ausgeglichen. Und dann gehen sie in den Musiktherapieraum und mit knallrotem Kopf und hohem Blutdruck schlagen die auf die Pauke ein und schlagen manchmal die Pauke kaputt. Aber nein, sie haben keine Wut. Das ist sowas, wo jemand seine Wut in sich reinfrisst, sie nicht zeigen darf und dann an einer anderen Stelle irgendwelche Probleme. Ich habe auch ehrlich gesagt schon mal darüber nachgedacht, bei manchen Problemen in der Gemeinde hätte ich gerne einen Boxsack zu Hause. Okay, Typ 4, Jona. Vielleicht die Christen, die beten in ihren Schwierigkeiten, was ich sehr gut finde, dass man in Schwierigkeiten, man darf um alles beten und dass Gott einem helfen möge. Das finde ich gut. Aber es gibt etliche Christen, leider kenne ich davon viel zu viele, die versuchen, mit ihren Problemen selber fertig zu werden und die sich weigern oder überhaupt nicht auf die Idee kommen, zu einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin zu gehen und konkret an ihrer Haltung zu arbeiten und mit jemandem das anzuschauen, was jetzt bei mir vielleicht gerade nötig ist, um an meinem Charakter zu arbeiten, braucht es nämlich mehr als einfach nur mal hier ein Gebet und da ein Gebet. Ich glaube, dass wir wirklich die Unterstützung von anderen brauchen, die uns dabei helfen. Das geht auch nicht nur mit einem Gespräch, glaube ich. Das sind vielleicht so Leute, die wie ich, also da bekenne ich mich jetzt mal hier, eher so Harmoniemenschen sind und die Konflikte nicht mögen. Und weil sie die Konflikte nicht mögen, Deswegen haben sie auch keine Lust auf irgendwelche Klärungsgespräche mit Leuten, wo vielleicht irgendwo mal was schiefgelaufen ist. Die haben dann irgendein Erlebnis gemacht, dann hat man sich irgendwie, naja, war nicht so schön, man geht auseinander und denkt, das ist jetzt wirklich nicht gut gelaufen. Aber bevor ich das nochmal anspreche und vielleicht auch um Vergebung bitte oder Vergebung gewähre, sage ich lieber, nee, das ist mir zu anstrengend, Konfliktgespräche mag ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Und deswegen machen sie das nicht. Und es ist gar nicht mal so, dass man dem anderen nicht die Vergebung gewähren möchte, aber man hat eigentlich keine Lust auf diese Konflikte. Und deswegen vermeidet man das. Und jetzt denkt das doch mal einen Schritt, eine Kurve weiter. Wenn Gott mir aufs Herz legt, ich soll meinem Nachbarn mal von meinem Glauben erzählen oder von Gott erzählen oder ihn mal darauf ansprechen. Oder ich sollte ihn einladen zu unserem Gottesdienst. Dann könnte das ja unter Umständen einen Konflikt auslösen. Wenn ich jetzt aber so ein Harmoniemensch bin, dann habe ich damit echt ein Problem. Ich will doch mit meinem Nachbarn nicht irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, einen Konflikt haben. Und dann habe ich vielleicht Mühe, das umzusetzen, was Gott mir ins Herz gegeben hat, und tue es lieber nicht, einfach weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Das wären so Typen, wie Jona heute aussehen könnte. Man kann sicherlich noch viele andere finden, bis hin zu Stilfragen und wie man da so miteinander umgeht. Aber schauen wir doch lieber auf den Gott, der mit einer Engelsgeduld, das passt jetzt eigentlich ganz gut, mit einer Engelsgeduld mit seinen Mitarbeitern umgeht und auf ihn eingeht. Das macht nämlich Hoffnung auch für uns. Jona hätte die Pauke nämlich nicht zerschlagen in der Hohen Mark, aber der hätte auch gar keine Therapie nötig gehabt. Der hätte einen biblischen Unterricht nötig gehabt, einen Konfirmandenunterricht oder irgendeinen Glaubensgrundkurs mal nötig gehabt, was es bedeutet, wie Gott nämlich eigentlich tickt und was er möchte. Und Gott will ihm das jetzt klar machen und benutzt dazu eine Rizinusstaude. Diese Staude wächst hoch, Jona ist total glücklich, weil er jetzt Schatten hat. Er freut sich an der Staude. Und am nächsten Tag knickt diese Staude ein, ein Wurm frisst sie kaputt und alles ist wieder verschwunden. Und Jona ist sauer. Er ist einfach beleidigt. Und dann sagt Gott, hör mal, diese Pilli-Palli-Pflanze, die da in einer Nacht gekommen ist und in einer Nacht gegangen ist, die macht dir so ein Kopfzerbrechen. Du leidest so sehr daran. Und ich sollte nicht an so einer riesigen Stadt leiden, die nicht wissen, was gut und böse ist. Kannst du dir vorstellen, wie mich das schmerzt, dass 120.000 Menschen verloren gehen, nur weil sie von mir nichts gehört haben? Und du ärgerst dich schon so über so eine kleine Pflanze. Vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Das ist das Zeichen des Jona, dieses vor Liebe zerrissene Herz unseres Vaters im Himmel. Und ich wünsche euch sehr, und das wünsche ich mir selber auch, dass diese Liebe noch viel, viel mehr in mein Herz und in euer Herz hineinsickert. Amen.